Bits and Bytes. Ein Podcast von der Bechtle Schweiz AG.
Künstliche Intelligenz bringt vor allem dann einen Mehrwert, wenn sie mit den Daten aus der eigenen Unternehmung oder Organisation arbeitet. Über das haben wir bei Bits and Bytes bereits geredet. Aber genau da wird es eben auch heikel. Wenn ich mit sensiblen Daten aus meiner Organisation arbeite, dann sollte ich auch die vollständige Kontrolle darüber haben, was, wie, wo mit diesen Daten passiert. Stichwort digitale Souveränität. Das ist aktuell in der Schweiz ein zentrales Thema. Eine Studie von der Berner Fachhochschule zeigt nämlich, dass die Schweiz in Sachen digitale Souveränität im internationalen Vergleich hinter Ländern wie Frankreich oder Deutschland steht. Wir haben noch Luft nach oben. Wenn wir weiter selber bestimmen wollen, was mit unseren Daten passiert, dann braucht es neue Ansätze. Und einen von diesen neuen Ansätzen nehmen wir heute genauer unter die Lupe. Confidential AI. Was das genau ist und wie die praktische Umsetzung aussieht, das wissen die beiden Experten, die wir heute eingeladen haben. Das sind zum einen der Pierre Winiger von Lenovo. Hoi Pierre.
Hallo, herzlich willkommen, danke.
Dir auch willkommen, sehr gern. Und neben dir ist der Oli Sieber von der Bechtle Schweiz. Hoi Oli.
Hoi zusammen, merci vielmals.
Und bevor wir jetzt zusammen ins Thema eintauchen, stellen wir euch unseren Hörerinnen und Hörern gerne vor.
Pierre Winiger ist Technical Sales Engineer bei Lenovo und begleitet Unternehmen auf ihrem Weg von der digitalen Transformation. Sein Ziel ist es, technologische Innovationen verständlich zu machen und Lösungen zu schaffen, die echten Mehrwert bieten. AI ist dabei inzwischen ein zentrales Thema. Seine langjährigen Erfahrungen als technischer Berater im Channel Management und Verkauf helfen Pierre, Brücken zu bauen zwischen Technologie und Mensch. Er ist überzeugt davon, dass digitale Transformation nur gelingt, wenn wir den Mensch in den Mittelpunkt stellen. Auch der Oliver Sieber von der Bechtle Schweiz versteht sich als Brückenbauer. Er ist seit 35 Jahren in der IT tätig. In seiner Rolle als Verkaufsleiter Public Schweiz bei Bechtle betreut er mit seinem Team öffentliche Verwaltungen, Schulen und Verbände landesweit. Innovation, Regulatorik, Effizienzsteigerungen, Datenschutz. Die Anforderungen an IT-Lösungen im Public Sector sind vielfältig. Dabei immer stärker im Fokus Souveränität im digitalen Raum. Und das Thema treibt Oliver auch persönlich an. Als Schweizer Bürger ist es ihm ein Anliegen, dass der Staat in Krisensituationen selber agieren kann.
Ja, legen wir los. Vielleicht zum Anfangen nochmal als Recap. Warum ist denn jetzt der Zugang zu organisationseigenen Daten der Schlüssel für einen produktiven Einsatz von KI?
Ich erkläre es eigentlich den Kunden immer relativ einfach. Am Schluss vom Tag, wenn du zum Beispiel einen Notfall hast in deiner Firma, also das gehen wir mal aus, das Büro brennt ab und so weiter, du kannst alles wieder ersetzen. Oder du kannst Büromöbel wieder kaufen, du kannst das Gebäude wieder aufbauen, du kannst die ganzen Computer dazu wieder kaufen, du kannst die ganze Software, die du vielleicht verloren hast, kannst wieder kaufen. Aber am Schluss vom Tag das Einzige, was du nie mehr kannst irgendwo herkaufen, ist wirklich eigentlich deine Daten. Also wenn du verlierst deine Daten, wenn du Zugriff verlierst auf deine Daten, dann hast du eigentlich deine DNA verloren von deiner Firma. Oder? Und ich glaube, das macht schon mal ein kleines Bild, oder, wie wichtig eigentlich die Souveränität ist von diesen Daten. Oder? Also, du musst dir wirklich bewusst sein, in jedem Schritt, den du machst, dass das eigentlich wirklich das Wichtigste ist, was du hast in deiner Firma drin. Also du hast keine Möglichkeit, um dich zu ersetzen. Und wenn du das natürlich noch einen Schritt weiter denkst, wenn jetzt jemand unbefugten Zugriff überkommt auf so Daten, oder, dann bewegen wir uns natürlich relativ schnell in einem Worst-Case-Szenario drin. Und andersrum ist es natürlich aber auch so, denn wenn das ja wirklich eigentlich das Einzige ist, was du hast in deiner Firma, dann hast du wahrscheinlich aber auch den grössten Mehrwert aus diesen Daten daraus, oder aus eigenen Daten. Also wenn du heute einfach auf ChatGPT gehst zum Beispiel, oder, dann hast du halt, ja, das sind das x Daten, die im Internet frei verfügbar sind, wo du vielleicht auch einigermaßen vernünftige Antwort überkommst. Aber wenn natürlich jetzt würdest du weiterdenken und deine Daten würdest du für AI brauchen, dann wird es natürlich richtig spannend, oder? Weil dort holst du einen richtigen Mehrwert raus.
Ja, das ist eine gute Überleitung, oder? Weil eigentlich genau, du bist, was du richtig sagst, du kannst von externen Daten anreichern, Aber es ist eigentlich nicht die Value, die du hast in deinen Daten. Sondern wenn du KI machst auf deinen eigenen Daten, mit deinen eigenen Modellen, die du dann entsprechend trainierst, dann sind die viel akkurater. Es kommt eigentlich genau das raus, was die Essenz ist von deiner Firma, oder? Und du kannst es von extern anreichern, wie ich schon gesagt habe. Oder du kannst es eben confidential, wir kommen dann später da noch dazu, bei dir selber betreiben, ohne externe Einflüsse, aber eben auch mit dem hohen Wert von deinen Daten, die du seit Jahren eben hast. Darum schließt sich jetzt hier eigentlich der Kreis, das, was der Pierre gesagt hat, dein höchste Gut, das du heute hast, neben den Mitarbeitern, sind deine Daten.
Mhm.
Und erst dann kannst du eine Value erzielen.
Höchstes Gut, grosser Benefit, riesen Mehrwert eben auf der einen Seite, wenn ich es dann einsetze, gleichzeitig natürlich grosse Herausforderungen, das ist klar. Also wenn man eben die KI mit den eigenen Daten dann füttert, welche Risiken, du hast schon mal vorher etwas gesagt von unbefugten Zugriff, welche Risiken muss ich sofort im Hinterkopf haben, wenn ich das mache?
Ja, du kannst dir einfach vorstellen, wenn du jetzt halt die Daten hast in deiner Firma, deine Informationen, die halt heute ja schon gewissen Datenschutz unterliegen. Es ist natürlich immer so ein bisschen von der Schatten-IT reden, oder? Und das Gefährliche am Ganzen ist am Schluss vom Tag halt, dass die ganzen Tools, also die verschiedenen Möglichkeiten, halt heute sehr einfach zur Verfügung stehen. Also du nimmst halt irgendein Excel-File oder nimmst halt irgendein Word-File oder irgendetwas und lädst das auf bei ChatGPT. Du musst dir aber vorstellen, du tust das eigentlich wie veröffentlichen. Also jeder hat noch einen quasi jetzt ein bisschen übertrieben gesagt Zugriff auf das Ganze. Und die Modelle werden im Internet auch genutzt noch einmal, um halt auf deine Daten weiter anzulernen. Das heisst also, wenn zum Beispiel ich jetzt ein PowerPoint über eine Roadmap mache von unserem Server, sage, ich möchte die noch ein bisschen schöner haben, noch ein bisschen farbiger, vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen, ich lade die auf ChatGPT, der macht das noch einmal für mich. Und irgendein Konkurrent geht nachher und fragt, du, hast du irgendwelche Informationen über eine Roadmap von Lenovo? Dann sagt ChatGPT, selbstverständlich habe ich die. Habe ich gerade von Pierre bekommen. Nein, so weit wird es hoffentlich nicht gehen. Aber natürlich, es wird natürlich schon Informationen haben im Internet, frei verfügbar, die ich auf keinen Fall rausgehen will. Und das passiert heute. Oder? Und das muss man natürlich extrem im Auge innehalten. Und ich glaube, da, wie tut man dem ein bisschen entgegenwirken, sind natürlich schon Mechanismen, oder? Halt, dass man versucht, intern so Tools zur Verfügung zu stellen. Das ist extrem wichtig. Weil, wenn entsteht Schatten-IT, wenn halt irgendeine Möglichkeit hat, um irgendetwas Gescheites zu brauchen. Oder? Also wenn ich in eine Firma komme, dann habe ich doch heute den Anspruch, dass ich die gleichen Tools, die ich daheim habe, auch in der Firma kann brauchen. Oder? Vielen Leuten ist das halt so bewusst und die gehen daher und machen das einfach. Und den Firmen, ja, manchmal ist halt das Bewusstsein nicht da. Und einfach ein E-Mail schicken, das Tool ist verboten, das nützt wahrscheinlich nicht wirklich viel. Oder? Und da halt eben, wie der Kind, oder? Das Internet vergisst nie. Und das auch mit den CEOs mitgeben am Schluss vom Tag. Das Internet vergiss nicht. Wenn irgendwelche Daten abwandern, dann werden die weiter genutzt heute. Das ist so gewesen und ist heute natürlich noch viel extremer mit diesen ganzen KI-Tools.
Mhm. Absolut, oder? Du sagst es richtig. Bei den Kindern früher, die suchen immer die Leitplanken, oder? Jeder, der Kinder hat, weiss das, oder? Je älter werden sie immer weiter. Je mehr, dass man sie trainiert, können sie umso besser damit umgehen. Und ich glaube, ein entscheidender Faktor hier ist halt auch der Mensch oder der Mitarbeiter. Dass man den richtig schult im Umgang von diesen Tools. Wie gehe ich da damit um? Und Sensibilisierung. Also, welche Daten darf ich wenn, woher tun, oder? Und es gibt durchaus Daten, die man auf ChatGPT oder wie die Tools, die immer heissen oder die man braucht, raus tun. Aber man muss sich bewusst sein, was damit passiert. Also Aufklärung, regelmässige Schulungen sind sicher wichtig, oder? Und das ist schon so ein Thema. Heute haben wir interne Compliance-Schulungen in jeder Firma, wir haben Security-Schulungen, aber es gibt noch keine Schulung zu KI. Wie gehe ich da damit um? Und das ist ein entscheidender Faktor in dem Sinn, dass man dann auch nicht verstößt gegen die internen Regulatoren, gegen Compliance, dass das einfach super läuft, oder? Weil die Daten sind schnell draussen, die Systeme werden grosser, die grossen LLMs und all die Geschichten, die lernen. Und das bei den Hyperscaler, brutal, ChatGPT extrem, oder? Was da tagtäglich aufgeladen wird und auch Bilder generiert zum Beispiel. Auch dort kann man Values daraus herausnehmen. Das ist enorm. Also der Faktor Mensch ist es sicher sehr entscheidend, dass man den entsprechend trainiert.
Mhm. Technologie ist das eine, aber der Mensch mindestens so wichtig, ja. Oder? Das kann man so sagen.
Definitiv, ja.
Haben Sie irgendwie Erfahrungen gemacht, wo das eben passiert ist, dass eben es zu Datenabfluss gekommen ist oder auch zu Zugriff von Dritten?
Ja, also das sehen wir ja tagtäglich, den Datenabfluss in dem Sinn. Also Datenabfluss verbindet man ja viel mehr immer mit Ransomware im Moment nach wie vor. Das ist eigentlich kein Datenabfluss per se so, sondern es ist ja eigentlich ein Sammeln. Der Pierre hat es vorhin gesagt, ich gebe eine Roadmap ein von Lenovo. Gibt es eine Roadmap von Lenovo? Da geht der Konkurrent her und macht das. Vice versa, Lenovo macht das bei den anderen selbstverständlich auch. Weil die Daten sind ja rum, oder? Aber es gibt sicher Beispiele. Ich war gerade im Ausland und habe mit einer Person diskutiert, die für andere Leute auch Sachen verkauft. Also, das ist per se um Häuser gegangen, eigentlich. Und dort tut man einfach eine Person suchen und sagen, gib mir alle Informationen zu dieser Person. Was könnte der wollen? Was könnte der nicht wollen? Was würde der interessieren? Und gibt noch irgendwelche sensible Daten rein, also personenbezogene Daten, ohne sich zu überlegen, was dort hinten dran ist. Also, das ist sicher ein Beispiel. Aber es ist wieder der Mensch, der sich nicht überlegt oder nicht bewusst ist, dass er das nicht darf, dass er dort Daten eigentlich rausgibt in einen grossen Topf, der für alle verfügbar ist. Also, ja, vielleicht Zeichen für alle verfügbar ist. Ja.
Man kann auch einfach mal einen Test machen, oder? Also, ähnlich wie bei Google, mal den eigenen Namen eingeben, aber einfach mal bei ChatGPT den eigenen Namen eingeben. Wer ist Pierre Weiniger zum Beispiel, oder? Und dann mal schauen, was denn der für alles für Informationen überhaupt hat. Das ist schon spannend, oder? Was da schon für Details teilweise rauskommen, oder?
Hast du das gemacht?
Ich habe das auch gemacht, ja, genau.
Und bist du überrascht?
Ja, ich bin halt auch ein bisschen öffentlich visibel. Ist noch gewollt, natürlich auch. Aber es ist schon überraschend, was alles kommt. Ja.
Also vor allem, das ist interessant. Zentral hat es gestimmt.
Ja, ich würde sagen, so 90% kann ich damit leben, was dort drin steht. Definitiv, das funktioniert. Ja, genau. Aber ich würde noch ganz kurz eben zum Faktor Mensch, wo ich halt wirklich ganz einen wichtigen Punkt finde, ist das Training, oder? Weil das ist ein Punkt, der mich immer extrem aufregt, wenn ich irgendein Training muss machen muss, das dann irgendwie 2 Stunden geht. Oder? Also da vielleicht einen kleinen Input dazu hören. Oder? Wenn ihr Trainings designt für eure Firma, macht es heute wirklich, macht so kleine Nuggets draus. Oder? Wir sind heute alle Generation Instagram, TikTok und so weiter. Hey, ich habe keinen Bock, eine Stunde lang irgendwelche komische Quiz lösen. Sondern wenn du wirklich Know-how übermitteln über das Thema, mach es ganz kurz. 30, 40 Sekunden Clips, so wirklich irgendein Sek etwas präsentieren, wo um das Thema gehen. Weil dann hören die Leute zu und dann kannst du sie sensibilisieren über das Thema. Weil alles andere funktioniert nicht. Weil dann läuft es neben dir, dann hören keiner zu. Am Schluss hast du genau das Negative oder das Gegenteil erreicht. Oder?
Also ja, das ist kein Lerneffekt. Oder?
Du hast null Lerneffekt. Oder? Also eben, und die Leute gehen gleich irgendwo her, wo sie nicht sollten. Und eben das Mail, das ist verboten aus diesen Gründen, das bringt gar nichts.
Jetzt haben wir es schon relativ klar und deutlich gehört über die Risiken, also ein bisschen, was passieren kann. Ich würde an dieser Stelle gerne noch den Hinweis machen, einen kleinen Werbeeinschub. Und zwar haben wir in der letzten Folge von Bits & Bytes bereits über Cybersecurity und KI geredet. Also lohnt sich sicher auch, dort mal reinzuhören. Und eben, es kann natürlich sein, dass die Daten in die Hände von Kriminellen kommen. Das, ja, möglich. Aber um das geht es jetzt einmal in erster Linie gar nicht. Sondern eben einfach grundsätzlich ja darum, Kontrolle darüber zu behalten. Und dann sind wir eben genau beim Thema digitale Souveränität. Können wir da nochmal fokussieren? Also was ist mit dem genau gemeint? Und eben, warum ist es so wichtig, konkret?
Ja, ich habe das gerade auch vor kurzem mit einem Kunden thematisiert. Die sind heute so ein bisschen, ich sage immer, in der Jugendforschphase drinnen. Also zuerst musst du mal überhaupt herausfinden, was das Ding überhaupt ist. Oder? Ganz ehrlich, wir sind alle ein bisschen in der Jugendforschphase noch mit diesen Tools. Oder? Das verstehe ich auch. Oder? Aber nichtsdestotrotz, oder eben, willst du dir einen Benefit daraus generieren, oder? Also, einfach irgendeine AI-Lösung bauen, um einfach mal etwas gemacht zu haben. Ja, ich glaube, es lohnt sich nicht, dass das eine Firma macht, sondern man muss schon irgendeinen Use Case generieren, oder? Und dann kommt man eben relativ schnell eben die Frage daher, oder so, was mache ich jetzt mit meinen Daten, oder? Und dann gebe ich immer den Tipp ab, ja, am Schluss vom Tag musst du einfach bewusst sein, wenn die Daten einfach aus dem Haus draussen sind, dann sind sie draussen. Punkt, oder? Das muss man sich einfach mal vor Augen führen, oder? Also, die sind weg, oder? Also, wenn man ganz am Anfang wieder hergehen, oder? Also, das höchste Gut von Daten, ich gebe das raus, oder? Dann habe ich das einfach nicht mehr in den Händen. Ich kann das nicht mehr sicherstellen, oder? Vielleicht kann ich es noch verschlüsseln, okay, und so weiter. Aber dann gibt es Themen wie Cloud Act und so Sachen. oder das Zeug wird halt geht offline, ich habe keinen Zugriff mehr auf meine Daten. Oder das sind alles Risiken, die wirklich da sind. Und alles das spricht halt dann wieder dafür, dass man dann halt sagt, gut, warum nicht ganz klassisch bei mir im Haus auf einem Server? Ich habe gerade vor kurzem ein Gespräch mit dem Kunden gesagt, und es rechnet sich sogar noch. Das ist ja das Spannende, oder? Also, weil Cloud-Services per se ja nicht einfach günstig sind. Und wenn man dann das runterbricht auf KI, oder, dann explodieren die Kosten natürlich sehr schnell, wenn man dann extrem viele Zugriffe hat, was man ja eigentlich hat, standardmäßig in einem Kundenumfeld drin. Also rechnet sich da lokale Hardware dann doch sicher sehr schnell wieder. Plus eben, man hat es im Haus drin, man hat seine Hoheit drüber und so weiter. Ich glaube, das sind schon Themen, die sehr immer mehr wichtig werden. Oder? Lange hat es geheißen, es wandert alles in Cloud und so weiter. Aber ich glaube, jetzt ist wirklich immer so weit, dass man sagen müsste, nein, genau das darf eben nicht mehr in die Cloud reingehen. Sondern genau das sind Themen, die ich im Haus drin habe, wo meine Hoheit drauf oben habe, wo dann auch Performance, Geschwindigkeit, Zugriffszeiten und so weiter und so fort alles Rolle spielen, oder, die wirklich sehr interessant sind, dass ich die Hoheit über meine Daten kann behalten. Und das ist auch wirklich sicherstellen.
Mhm. Oli, in deiner Funktion bei Bächli, du hast viel mit öffentlichen Institutionen zu tun. Dort ist es vielleicht gerade noch mal eine Schippe heikler. Wie erlebst du das?
Ja, also der Pierre hat die technische Seite gesehen und ich schaue vielleicht auch ein bisschen die rechtliche Seite an in dem Sinn oder eben auch die können unabhängig sein als Firma, als Institution. Oder? Also wichtig ist ja auch noch, ich habe die Hoheit über meine Daten und ich habe die Entscheidungsfreiheit über meine Daten. Und wenn ich die bei mir habe, kann ich eben tatsächlich entscheiden, welche Software setze ich zum Beispiel. Die Daten sind bei mir, wirklich bei mir. Ich habe die komplette Kontrolle darüber und ich weiss auch, was ich mit denen mache. Und wie gesagt, das eine ist das Technische und das andere ist wirklich das, wo eben die öffentlichen Institutionen haben. Wir haben sehr viele personenbezogene Daten. Wir haben, wenn wir das Militär anschauen oder wenn wir Souveränität zu Ende denken, in dem Sinn, wollen wir ja nicht, dass irgendetwas auf GitHub landet, wo irgendeiner kann suchen und er weiss, die Software ist dort und dort im Einsatz, da kann ich das Hintertürchen bauen. Das hat nichts zu tun mit Souveränität, ne, schlussendlich. Und darum ist eben wichtig, dass du die Entscheidungsfreiheit hast und die Hoheit über das, was du einsetzt, von der Hardware über die Daten bis hin zu der Software. Also das ist dann die Herausforderung dort auf der nicht-technologischen Seite.
Mhm. Ich habe am Anfang die Studien erwähnt von der Berner Fachhochschule eben zum Thema digitale Souveränität. Dort werden Massnahmen für die künftige, es heisst Strategie digitale Souveränität der Schweiz, empfohlen. Was gehört da zum Beispiel dazu?
Da gehört sicher dazu ein Aufbau von sicheren Infrastrukturen. Oder? Also das heisst, man kann die selber machen, man betreibt die in der Schweiz. Das ist sicher ein grosses Thema, dass man eben unabhängig ist, digital souverän in dem Sinn, unabhängig von grossen Hyperscalern. Das ist so ein bisschen der Ansatz in dem Sinn. Das Zweite ist, dass der Staat in dem Sinn die regulatorischen Bedingungen bekannt gibt in dem Sinn, also dass er dort Vorgaben macht, was kann man nicht, was darf man raus tun, was nicht. Das ist sicher wahnsinnig wichtig. Und was auch da drinnen ist, als dritter Punkt von irgendwo sechs insgesamt, ist natürlich die Public-Private Partnership. Also das heisst, Staat mit der Wirtschaft soll viel enger kooperieren, soll wirklich Modelle entwickeln, die für die Schweiz wichtig sind, oder? Dass wir unsere Innovationskraft weiter können treiben können, dass wir die Forschung können weiter betreiben können, dass der Forschungsstandort Schweiz nach wie vor hoch ist. Und einher geht es dann auch in dem Sinn mit der ganzen Ausbildung, die extrem wichtig ist, wo wir zum Beispiel auch in den Schulen anfangen sollten. Du hast das vorhin gesagt, oder? Vielleicht kannst du da noch etwas sagen.
Ja, genau. Dazu. Wir haben ja vorhin schon mal über Schulung geredet an und für sich. Oder? Das war natürlich der Punkt in den Firmen, wie ich die effizienter schulen kann, die Mitarbeiter. Aber ich glaube, wichtig wäre es, wenn wir schon viel früher würden anfangen mit Schulung über solche Themen. Oder? Und ich nehme auch da jetzt wieder mal meine Kinder als Beispiel. Oder? Das habe ich auch schon mal hin und wieder gemacht bei Erklärungen. Ich sehe einfach, dass heute in den Schulen halt das wirklich stiefmütterlich behandelt wird, das Thema. Und ich glaube, es ist halt schon, wenn wir da wieder einen Schritt weiterkommen und in dieser Studie wieder vor Frankreich und so weiter, wo wir auch schon erwähnt haben, wieder zu kommen, ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass man auch in der Schule digitale Souveränität, dass digitale Themen mehr anschneidet, oder? Und wirklich schaut, was ist auch am Puls von der Zeit, oder? Und nicht, was ist vor 10 Jahren gewesen. Also, ich glaube, das ist wirklich nicht mehr interessant, sondern wir wollen da auch den Kindern das Bewusstsein schon wirklich von Anfang an mitgeben, wirklich das Bewusstsein schärfen. Und ich glaube, das wird dann der Wirtschaft in einem nächsten Schritt extrem helfen, um auch da wieder einen Schritt vorwärts zu kommen.
Das wäre gerade mal noch ein Thema für eine separate Podcast-Folge.
Definitiv.
Das machen wir. Aber ist es nicht so, dass ihr in eurem Alltag die Studie schon sehr, wie soll ich sagen, aktiv in dem Sinn umsetzt, vielleicht auch die Empfehlungen? Oder das auch schon in Kundinnen, Kunden so weitergeben können?
Also, doch, das ist sicher ein Thema, wo wir sehr stark sind, weil dort ist ja die ganze OpenCH-Community drin. Dort sind alle Kantone drin, die sich an dem anlehnen können. Und all unsere Gespräche und Bestrebungen gehen selbstverständlich auch in die Richtung. Nicht nur in dem Sinn, sondern das ist wie ein Add-on in dem Sinn. Man kann nicht alles souverän betreiben. Es macht auch nicht unbedingt Sinn, alles souverän zu betreiben. Aber dort gehen wir selbstverständlich auf die Studie ein und diskutieren das mit den Kunden. Und das ist auch immer wieder individuell, oder? Was sie haben, was sie brauchen, was sie für Regulatorien haben. Aber es ist sicher eine gute Basis für Souveränität in der Schweiz können etablieren. Oder du hast ja gesagt am Anfang, wir sind hinter Deutschland, hinter Frankreich. Ich würde vor allem sagen, wir sind hinter Frankreich und der Staat dort anders die Regulatoren schiebt. Aber so schlecht sind wir nicht unterwegs in der Schweiz.
Du lachst.
Ich weiss es nicht genau. Ja, es ist manchmal schön. Ja. Gut.
Lassen wir das mal so stehen.
Ja, ich glaube, den Durchschnitt gebe ich dir absolut recht. Ja, sind wir nicht schlecht unterwegs.
Und man soll sich immer an den Besseren orientieren,
genau,
oder?
Genau. Es gibt natürlich auch Ausreißer überall, aber
klar,
lassen wir das.
Klar.
Das ist okay.
Also hier ist ein richtiges Thema. Oder? Die Schweiz ist ja nicht wahnsinnig berühmt für First Mover sein in den Regulatorien. In anderen Ländern, speziell Frankreich, wo halt zum Teil auch sehr starke Abhängigkeiten hat zu Technologiefirmen, ist es halt einfach vielleicht ein bisschen nötiger gewesen, dort die Direktiven rauszugeben, oder? In Italien ist es mal so weit gegangen, dass man ChatGPT verboten hat, mal. Das ist vom Netz genommen worden. Also da gibt es ganz andere Auswirkungen. So, wir in der Schweiz sind halt immer, ja, wir haben lieber 5 Versicherungen für das Gleiche, bevor wir dann irgendetwas regeln, ja, oder?
Ich erlebe es manchmal auch ein bisschen so, dass halt, eben, man macht zuerst mal etwas, man schaut mal und dann zum zweiten Schritt tut man dann nachher wieder feststellen, aha, es funktioniert so, müssen wir noch Regulatorien einführen, müssen wir das noch machen, aber manchmal haben wir in der Schweiz so ein bisschen den typischen IT-Ansatz, es funktioniert. Aha, wo liegen jetzt die Daten? Was mache ich jetzt mit denen? Aber was passiert jetzt da und so weiter? Das erlebe ich leider manchmal auch schon so ein bisschen, oder? Eben ein bisschen, wie ich vorhin gesagt habe, ein bisschen die Jugendforst-Ansätze, oder ein bisschen, oder? Ja, wir haben es zum Funktionieren gebracht. Aber wir sollten vielleicht noch schauen.
Ein Teil, der in der Studie ist, oder? Ja. Dass der Staat Regulatorien muss machen. Weil wir heute nicht wissen, wie wir mit dem umgehen sollen.
Ja. Ja.
Darum lassen wir jetzt auch nochmal die Begrifflichkeiten unter die Lupe nehmen. Confidential Computing und Confidential AI. Konkret, um was geht es da?
Ja, vielleicht, es sind zwei Sachen, oder? Confidential kann man eigentlich grundsätzlich überall machen, auch bei einem Hyperscaler. Grundsätzlich sind die Daten dann entsprechend verschlüsselt. Aber jetzt kommt der springende Punkt. Wenn wir die Daten in eine AI reinladen, also irgendwelche flüchtige Speicher, in Arbeitsspeicher reinnehmen, dann sind sie nicht mehr verschlüsselt. Und genau dann könnte man ähnlich auf die Daten zugreifen. Und es gibt die Tech-Firmen, sei es Intel, AMD und ARM, die entsprechende Mechanismen bauen auf den Chips oben. Wie bei Intel ist es SGX, wo dann nachher eben genau während dem Prozessieren die Verschlüsselung von diesen Workloads macht drauf. Also von dem ganzen AI. Darum Confidential AI, oder? Genau dann ist es eben verschlüsselt. Und das ist eine neue Technologie, noch nicht wahnsinnig alt, aber das ist noch so ein bisschen der Unterschied. Das eine kennen wir Confidential, das ist bestehend. Und das andere kommt wirklich jetzt neu aus dieser Prozessorwelt raus, wenn das man damit schafft, dass es verschlüsselt ist.
Und für welche Anwendungen empfiehlt sich der Ansatz, die Technologie?
Ja, aber nehmen wir ein Beispiel, personenbezogene Daten in einem Spitalumfeld. Zum Beispiel Analyse von Tumorbilder, wo Personen hängen dran sind, zum Beispiel. Das hat x Anwendungsfälle. Wir können ja in die Industrie gehen, wo wir Intellectual Property Sachen haben, wo man nicht will, dass es rausgeht. Und das gibt x verschiedene Fälle eigentlich.
Du kannst davon ausgehen, alle Daten, wo irgendwie Personen involviert sind, oder? Da musst du wirklich dann noch sicherstellen, dass das Ganze noch verschlüsselt ist, oder?
Jetzt, das tönt irgendwie alles so simpel, wenn ihr das so erklärt. Man hört zu, denkt schön und gut. Aber konkret jetzt, wenn ich überlege in meiner Unternehmung, in meiner Organisation, also wie mache ich dann jetzt den Schritt in Richtung Confidential AI?
Ja, also zuerst kommt ihr mal zu uns, oder? Das ist ja mal das Wichtigste nachher.
Hey, ich glaube, das ist wirklich ein guter Tipp. Nein, wirklich, ich sage genau wie immer, oder? Am Schluss vom Tag, du musst einfach eine Idee haben, was willst du überhaupt machen. Ich glaube, das ist mal der wichtigste Punkt zum Starten, oder? Und da gebe ich bin auch schon gefragt worden, wie fangen wir jetzt an mit AI, oder? So eine ähnliche Frage, oder? Aber da nochmal, ich sage Ihnen nochmal, geht jetzt nicht raus und sucht eine Anwendung für AI, weil das geht nicht. Oder? Das funktioniert wirklich nicht. Sondern geht wirklich raus und versucht, einen Prozess zu finden, eine Anforderung, irgendetwas, was man digitalisiert verwandeln oder einen Mehrwert generieren. Oder? Und wenn ihr die Idee habt, dann geht ihr eben zu Leuten, die das verstehen, sprich, oder? Dann nehmen wir den Kontakt auf mit dem Oli, weil dann wird es technisch. Oder? Und soweit wollte ich also keine Anforderung stellen an einen Kunden, oder? Dass er sagt, ich habe schon eine Fertigarchitektur und ich weiss wie und ich muss jetzt confidential, sondern das kommt dann wirklich von extern, oder? Das ist wirklich wichtig. Aber geh nicht her und, oder mach ein anderes Beispiel. Du gehst ja auch nicht in den Jumbo und kaufst einen Hammer und gehst heim und sagst, so, was mache ich jetzt mit dem Hammer, oder? Sondern hast du dir die Vorstellung, ich will irgendwie zwei Hölzer und die kann ich nicht leimen und ich will lieber nageln, ich muss einen Hammer haben. Und das ist eigentlich der gleiche Ansatzpunkt, oder? Auch da rum, oder? Also wirklich suchen, was habe ich für eine Anforderung, was will ich machen, oder? Und es wird vielleicht zu 90% am Schluss mit AI sein, das kann durchaus sein, weil es halt sehr ein mächtiges Tool ist, aber eben da wirklich absolut, wie du angefangen hast, absolut richtig, holt euch Spezialisten rein für das Thema, weil die tun euch dann noch an allen Punkten beraten. Wo tue ich, wie gehe ich vor, was mache ich, wenn, aha, wie, was muss ich confidential, welche Daten muss ich reinziehen, welche Modelle und so weiter. Weil wenn ich die Anforderungen zu einem Kunden bringe, so, also, da gibst du mir, glaube ich, recht, oder? Sag ich, ja, lieber Kunde, welches LLM hättest du denn gern?
Keine Ahnung.
Zucker alle mit Achsen am Schluss vom Tag, gleich wie du, oder? Absolut richtige Frage, oder? Ja, nein, mach dir die Gedanken gar nicht. Komm einfach mit einer Idee. Wichtig ist, komm mit einer Idee, was du jetzt machen mit AI. Und nachher wird das nachher so, nach allen Regulatorien nachher richtig umgesetzt.
Kannst du vielleicht ein Beispiel schildern,
ja,
Oli?
Ja, klar. Also, wir machen das ja noch relativ viel mit unseren Kunden, vor allem mit den Grosskunden. Wir fangen an mit so einem Workshop, so mit einem Ideation-Workshop, sagen wir dem eigentlich. Also, was hast du für eine Idee? Wir nehmen die Idee auf, wir konkretisieren die und vor allem zusammen im Kunden. Das ist völlig interaktiv, oder? Und bei uns ist so völlig technologiebefreit am Anfang. Es geht wirklich darum, welchen Use Case willst du digitalisieren? Wir nehmen extra digitalisieren. Ob wir den dann mit der AI unterstützen, ist dann auch noch eine andere Frage. Und so tasten wir uns daran her. Und das geht dann aus dem Workshop raus, ist ein halber Tag, gibt es dann entsprechende Ideen. Vielfach kommt etwas ganz anderes raus, als der Kunde eigentlich gedacht hat, dass er will. Vielleicht ist es plötzlich ganz ein anderer Use Case oder mehrere. Und dann tun wir die entsprechend aufbereiten. Und dann kommt die ganze Technik hinten dran. Auf welche Plattform gehen wir, machen wir es? Eben, ist es wirklich confidential oder ist es public? Können wir es mit, je nachdem, welche LLMs oder welche Tools das wir brauchen? Da gibt es x verschiedene Möglichkeiten. Und so tasten wir uns dran her. Und das ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess, wo wirklich alle ihren Beitrag müssen leisten. Und am Schluss kommt es so raus, wie man es zusammen designt hat. Ja.
Mhm. Wie ist es, kann man sagen, hey, auch wenn man jetzt eine Firma noch nichts unternommen hat diesbezüglich bisher, es ist noch nicht spät?
Überhaupt nicht. Also, ich meine, da hat auch jeder sein eigenes Tempo. Wenn wir zurückgehen zum Anfang mit den Kindern und den Leitplanken, ist es ein bisschen dort, oder? Und jeder Geschäftsführer oder Geschäftsleitung muss sich entscheiden, brauche ich das, will ich das, nützt mir das irgendetwas? Mhm. Wenn das denen nichts bringt, wo sie denken, es bringt nichts, dann können wir auch mit so einem Ideation-Workshop meistens nichts machen, oder? Wille muss auch da sein. Mhm. Mhm. Und was noch schön ist, was wir immer sehen, so ein bisschen das, der Start-up-Geruf kommt dann auch plötzlich wieder raus. Oder? Und, jetzt hier ein bisschen entdecken und so ein bisschen wieder endlich etwas Kreatives machen. Und dort kommen dann plötzlich wahnsinnig viele Ideen, plötzlich auch von Mitarbeitern, die man gar nicht erwartet. Und dort ist schon eine Chance, auch für die Firmen, die bis jetzt nichts gemacht haben, vielleicht neues Potenzial in den Mitarbeitern zu wecken und wirklich vielleicht plötzlich auf einem anderen Feld zusätzlich auch noch ein Potenzial entdecken.
Ja, ich glaube, wir sind wahrscheinlich jetzt genau am richtigen Zeitpunkt, oder? Also wirklich, wo die Technologien einen gewissen Reifegrad haben, oder? Also, wo man wirklich jetzt kann kreativ etwas aus diesen Thematiken daraus bauen, oder? Also, ich glaube, jetzt sich mit dem auseinandersetzen, oder? Also nicht tief technologisch, sondern einfach sich wirklich einmal halt auseinandersetzen. Ich kenne immer noch viele Kollegen, oder? Die sagen, ich brauche ChatGPT noch nicht regelmäßig, oder? Das ist vielleicht mein erster Schritt. Versuche einfach mal irgendetwas da drinnen kennenlernen, was du kannst machen mit so Themen und so weiter. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, bevor dann der grosse Schwenk wieder kommt zum nächsten Thema, zu den Agenten und so weiter. Ich glaube, wenn man jetzt einsteigt, ist man absolut bei den Leuten. Das ist richtig jetzt, der richtige Zeitpunkt.
Das ist sicher beruhigend für alle, die eben irgendwie noch so ein bisschen Hemmungen gehabt haben bisher. Und ja, ich hoffe jetzt natürlich, dass das Gespräch heute mit euch, das extrem aufschlussreich war, da auch einen Beitrag kann leisten kann, um eben die Leute zu ermutigen, aktiv zu werden. Wichtig natürlich eben mit dem Bewusstsein zu haben, was das bedeutet, wenn man nicht weiss, was mit den Daten passiert. Ich hoffe, wir haben da so ein einen Beitrag können leisten können, um sensibilisieren oder auch eben die Leitplanken zu erstellen, die du mehrmals erwähnt hast. Oli, gibt es jetzt etwas, das wir noch gar nicht angeschnitten haben, das wir vergessen haben oder sonst etwas, das ich möchte loswerden?
Ich glaube, wie du es richtig gesagt hast, oder wenn wir vielleicht noch etwas auf den Weg geben wollen, also das ist Technologie. Man sollte sich nicht davor scheuen, wirklich dort das anzunehmen als Hilfsmittel. Es ist ein Tool. Es kann Sachen erleichtern und es kann wirklich helfen, besser zu werden, sagen wir es mal so. Also einfach keine Angst haben vor dem. Kommt auf die Partner zu, geht auf eure Partner, kommt zu uns und redet darüber und dann findet man sicher irgendeine Lösung, die spannend ist und passt.
Und ich glaube, man kann sich wirklich mal das Experiment wagen, einfach drin hineingehen, weil es ist die komplexeste Technologie, die wir aktuell auf dem Planeten haben, wo da eigentlich niemand kann erklären, wie es effektiv funktioniert. Oder? Alle stehen ein bisschen vor dieser Blackbox. Also es geht allen gleich, nur keine Angst. Aber es ist wirklich die komplexeste Technologie, die am einfachsten ist zum Bedienen. Also du kannst wirklich mit Schweizerdeutsch reden, mit so Tools heute. Und, also du musst nicht einmal mehr schreiben, du kommst Antworten über. Also wirklich getrauen euch, geht rein, versucht das. Und wenn ihr einen Ansatz habt und etwas gefunden habt, kann ich also wirklich sagen, holt euch Leute rein, die dann nachher all die Punkte können beraten. Ist das confidential, ist das nicht confidential, was muss ich alles haben dazu, dass ich nachher mein Projekt zum Fliegen bringe. Mhm. Und das wird dort sicher ein cooles Projekt, wo alle Mitarbeiter nachher sind dankbar sind, wenn ihr so Tools einführt.
Ihr seid beides alte Hasen in der IT. Du sagst, es ist die komplexeste Technologie. Ist es auch die spannendste Technologie, die ihr in eurer Karriere bisher erlebt habt?
Ja, also ich würde schon sagen, ja. Es ist eine sehr, sehr spannende Sache. Es ist auch die älteste eigentlich. Man hat das seit Anfang der Computer, da hat man ja die KI-Idee gehabt. Man hat es einfach nicht können umsetzen, weil die elektronischen Daten nicht verfügbar sind in diesen Mengen und weil die Rechenleistung einfach so enorm teuer war, dass es nicht möglich war. Und ich glaube, das ist wirklich die spannendste Technologie aktuell. Also ich bin selber jedes Mal verblüfft, was da dabei rauskommt, wenn ich irgendein Bild produzieren, irgendeine Anfrage starten für irgendeinen, so bauen wir einen Text. Bisher machen wir ein fertiges Konzept für eine viertägige Schulung. Das kommt alles automatisch zu dem Gerät raus und ich sage immer, Technologie begeistert den, wenn es ein bisschen Hauch von Magie hat. Und ich glaube, das hat das Teil einfach.
Ja, das ist sicher richtig. Ja, Magie ist da. Man weiß nicht so genau, was rauskommt. Das ist ja so. Aber auch das Komplexe ist halt, das ist wahnsinnig vielschichtig, oder? Es geht von regulatorischen Themen, über Hardware, über wahnsinnig viel Rechenleistung, über GPUs, die wir brauchen, bis hin zu einem Endgerät, Confidential AI, wo wir auf dem Endgerät in der NPU innen könnten, die Sachen prozessieren. Also, das ist schon eine Komplexität. Natürlich. Und schlussendlich dürfen wir eben auch reiten ein bisschen auf dem um, den Menschen einfach nicht vergessen. Weil das ist der springende Punkt im Ganzen. Ohne den funktioniert es nicht. Und die Komplexität ist sicher von der Technologie für die IT noch nicht in dieser Breite da gewesen. Das ist sicher so.
Ja, also das würde ich auch nochmal unterschreiben. Mhm. Ich glaube wirklich am Schluss den Menschen nicht vergessen. Oder? Das ist, glaube ich, in aller Technikverliebtheit, die wir vielleicht immer wieder ein bisschen haben. Wir machen das am Schluss für unsere Kunden, sei das Mitarbeiter oder externe Kunden und so weiter. Und ich glaube, das ist wirklich das, was man im Auge behalten muss. Für wer mache ich die Technologie am Schluss vom Tag? Wie generiere ich einen Benefit eben für Mitarbeiter, für Kunden und so, dass Customer-Centric, dass das auch im Mittelpunkt steht. Oder dass das Digitale auch wirklich einen Mehrwert hat für Menschen.
Es perfektes Schlussstatement von dir. Ihr beide strahlt. Ich spüre da auch die Faszination für die Thematik. Das ist wunderbar.
Ja, jeden Tag überrascht, was da wieder Neues auf einem zukommt. Ja.
Sehr schön. Ja, vielen Dank, habt ihr euch die Zeit genommen für ein reales Gespräch. So, das gibt es ja auch noch. Man glaubt es kaum heutzutage.
Es wird immer wichtiger. Also da wirklich nicht vergessen, wenn ihr irgendwo sind, an einem Konzert, an einem Gespräch, an einer Aufführung, sind richtige Leute, eins zu eins. Ich glaube, das wird immer wichtiger werden.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, danke, habt ihr euch die Zeit genommen, habt ihr das Wissen mit uns geteilt und sicher da und dort auch einen Gedankenimpuls ausgelöst.
Danke auch für die Einladung. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch euch, danke vielmals fürs Dabeisein. Weitere Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wir freuen uns selbstverständlich auch immer über Feedback. Ihr könnt uns gerne einen Kommentar hinterlassen auf Spotify oder YouTube. Dort gibt es auch weitere Folgen von Bits & Bytes rund um das Thema um den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Unternehmungen. Wir haben unter anderem schon über Themen geredet, wie die Auswahl und die Entwicklung von Modellen, über das Thema Governance oder auch KI-unterstützte Cybersecurity. Also schon eine ganze Palette an spannenden AI-Themen. Mir bleibt viel Spass zu wünschen bei meinen Hören und bis bald.
Bits and Bytes. Ein Podcast von der Bichtle Schweiz AG.